Radio 1. Hörbar Brust.
Ich zeige einfach gerne, was ich tue. Ich fand das schon immer schön. Also auch schon als Kind fand ich das ultra cool, wenn die Leute zugucken können, wie man malt, weil alle da so ein Mysterium draus machen und jeder versteckt sich immer dabei und will nicht zeigen, wie es geht, wo ich mir denke, warum?
Herzlich willkommen erstmal zu dieser Radiosendung und zu diesem Podcast. Woche für Woche sitzt hier eine interessante Persönlichkeit, sucht 8 Songs aus ihrem Leben heraus, die wir spielen und die dann flankiert werden von den jeweiligen Lebensstationen, irgendwelchen Geschichten. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Brust.
Wie viele zeitgenössische Malerinnen sind Ihnen namentlich bekannt? Denken Sie mal kurz nach, bitte. Bekommen Sie 5 zusammen? 3 vielleicht? Und wenn wir weiter zurückgehen in der Zeit? Auch nicht viel besser. Ja, das ist schon bitter. Frau Manet, Frau Monet und Frau Magritte mögen ihren Männern mal Modell gesessen oder den Pinsel gehalten haben. Vielleicht, und das ist gar nicht unwahrscheinlich, haben sie auch selbst gemalt. Möglicherweise sogar sehr gut. Aber so richtig bekannt konnten Frauen in der Kunst nicht werden. In den deutschen Kunstakademien beispielsweise waren Studentinnen im Allgemeinen erst ab 1919 überhaupt zugelassen. Wer dann noch Kinder in die Welt bringen wollte oder musste, flog schnell wieder aus der Kunstkurve. Und heute wird der Kunstmarkt unverändert von männlichen Künstlern dominiert. Aber es gibt Amazonen, die das Bild der Künstlerinnen in der Öffentlichkeit verschieben. Volane ist so eine Person, bürgerlich Maries Rauch. Geboren 1986 in Hanau. Mutter von 4 Kindern, Malerin. Auf Instagram zeigt sie auch mal, wie ihre großen, manche sagen provokativen Werke entstehen. Sie erzählt, sie erklärt, sie setzt sich auseinander. Mit wem? Mit Hasskommentatoren beispielsweise. Mit Leuten, die Volanes Kunst als anstößig empfinden. Humorvoll, freundlich und sehr lässig kontert Volane dann und schiebt sich eine ihrer wahnsinnig großen Brillen zurück auf die Nase. Dafür wird sie von einer 250.000 Followern gefeiert. Wir feiern sie auch und wir feiern es, dass sie es heute endlich mal zu uns nach Berlin geschafft hat.
Herzlich willkommen, liebe Maris, hier jetzt bei uns im Studio.
Ja, hallo.
Das ist eine für mich ungewöhnlich hörbar, weil normalerweise sind unsere Gäste geplant. Also ich weiß mal in der Regel eine Woche vorher, manchmal auch 2 Monate vorher, wer kommt und kann mich dann vorbereiten und so weiter. Und das mit dir und mir, das war jetzt so ein Schnellschuss, weil Miriam, die Producerin der Sendung, gestern sagte, du, Maris Rauch, diese Künstlerin, die du so gut findest, die ist jetzt morgen in Berlin. Könntest du die morgen machen? Ich so, ich habe überhaupt keine Zeit. Ja, also so ganz spontan überleg mal. Und dann habe ich zuerst gedacht, nee, machen wir nächstes Mal, weil eigentlich kommen die meisten Menschen regelmäßig nach Berlin. Du nicht. Wann warst du das letzte Mal hier?
Vor 15 Jahren ungefähr. Ich bin nicht so die verreisende Person. Ich mache das eigentlich gar nicht so gerne. Aber jetzt, ich finde es gut, dass Sie es mitgenommen haben, weil ich glaube, mein nächster Berlin-Trip wird auch nicht so schnell anstehen.
Du bist keine verreisende Person, sagst du. Ich meine, Berlin als verreisen zu bezeichnen, das ist schon, das hat fast was Romantisches. Also es ist ja warst du bei der Klassenreise, bei der Schulfahrt hier?
Ja, in Berlin war ich damals nicht. Wir sind nach Italien gereist, da musste ich mit. Und als wir damals auf Skifreizeit gefahren sind, hat mir meine Mutter tatsächlich 200 Mark gegeben, damit ich nicht mitfahre.
Was? Kein Wunder, dass du nicht verreisen möchtest. Du bist so konditioniert, dass du Geld bekommst, wenn du bleibst.
So in der Art. Nee, also früher bin ich auch tatsächlich ziemlich viel durch Deutschland gereist, weil ich für, ich habe für so eine Promo-Agentur gearbeitet und da haben die uns quer durch Deutschland geschliffen, aber ich weiß nicht, es hat irgendwann aufgehört und ab dem Punkt habe ich gerne so in meiner Hut verweilt und dann hat mich da auch nichts mehr so richtig rausgekitzelt und dann war das Weiteste, glaube ich, Frankfurt und dann letztes Jahr musste ich immer mal wieder nach Köln. Da dachte ich, boah, weiter muss es aber auch wirklich nicht sein.
Du lebst in Frankfurt, oder?
Nee, ich wohne noch mal so eine Stunde außerhalb von Frankfurt.
Ja, und wir sprechen von Frankfurt am Main.
Genau, richtig, okay. Ja.
So, also haben wir gesagt oder habe ich gesagt, ich mache das. Das bedeutet, dass ich vieles über dich nicht weiß und mich vielleicht auch jeder da ein bisschen unbeholfen anstelle, aber irgendwie, ich habe auch einfach große Lust, dich kennenzulernen. Ich habe dich vor, ich glaube, 2 Jahren auf Instagram.
So lang schon?
Ja.
Okay.
Ja, du hattest damals, also das sage ich jetzt so, weil du jetzt, weil es jetzt so viele sind, ich habe das nicht verfolgt, wie das wächst, aber jetzt sehe ich, dass du, ich glaube, 250.000 Followerinnen und Follower hast. Das ist für Leute, die jetzt zuhören und die die sozialen Medien für überschätzt halten und selbst nicht part of the game sind, ist das vielleicht so, ist jetzt wieder so eine Influencerin oder so. Letztendlich ist es, finde ich, auch gerade für Frauen in der Kunst ein wichtiges Medium, um sichtbar zu sein. Ne?
Absolut.
Also insofern möchte ich das jetzt hier nicht nur verstanden wissen als, das ist übrigens Maris und die verkauft jetzt hier gleich irgendwie einen teuren Föhn oder so, sondern, also ich würde dir wünschen, dass du so einen Werbeauftrag hast.
Auf gar keinen Fall.
Du musst hier Kinder durchbringen, aber ich bin durch deine Kunst auf dich aufmerksam geworden und durch die Auseinandersetzung, die du mit den Leuten hast. Und dazu werden wir mit Sicherheit kommen im Laufe des Gesprächs. Ja. Gut. Dann fangen wir einfach an mit der ersten Musik, die da von dir kommt. Ich habe es jetzt einfach mal in eine Reihenfolge gepresst.
Ich bin gespannt, welche Reihenfolge es geworden ist.
Ich habe erst angefangen, das mache ich gerne so, weil der erste Gesprächspart manchmal so ein Warm-up ist und sich noch nicht auf irgendeine Zeitperiode bezieht. Deswegen habe ich mit Baby Blau angefangen, weil das ein Lied ist, das du, so hast du uns das Stichwort gegeben, einfach magst, das du gut findest, von Paula Hartmann. Hast du die über eins deiner Kinder entdeckt?
Nee, das ist eher immer so Zufall. Also manchmal suche ich bei Spotify oder iTunes, je nachdem, was ich halt gerade, also es kommt immer drauf an, welches Handy ich gerade dabei habe, um ehrlich zu sein. Und dann gucke ich tatsächlich nur nach den Covern und dann sah das so schön aus, das Cover, und dachte ich, das Lied musst du doch mal hören. Und dann war es auch so ein schönes Lied und das habe ich, glaube ich, letztes Jahr irgendwann entdeckt und seitdem begleitet mich das immer wieder. Das ist einfach so ein... ist so ein Autofahrlied. Jetzt, natürlich bin ich keine verreisende Person, habe jetzt keine langen Roadtrips und von hier bis zum Netto ist jetzt, reicht genau für ein gutes Lied. Da muss man sich die Playlist gut auswählen.
Ja, ich bin keine verreisende Person, das ist auch so toll. Das hat vor allen Dingen sowas, das könnte auch so ein sehr gut angezogener 90-jähriger Mann sagen. Wissen Sie, Frau Rust, ich bin keine verreisende Person. Ich setze mich gerne hin und beobachte die jungen Leute, die an meinem Haus vorbeigehen.
Da sehe ich mich.
Ja gut, dann hören wir jetzt deine Musik.
Dienstagabend, draußen alles warm ist, Sonne geht grad unter, Späti und dann Fahrtwind.
Paula Hartmann war das, mitgebracht von Maris Rauch, die sie möglicherweise auch als Volane kennen. Spreche ich es richtig aus?
Volane, ja. Volane. Nur Maris heiße ich. Nicht Maris, sondern Maris.
Maris.
Ja, aber ich lege da drauf nicht so viel mehr. Also ist nicht so schlimm.
Oh, also aber wenn du eh Bettina schon fragst, oder Bettina wäre für mich schon ein Unterschied. Maris.
Ja, aber das klingt ja auch dann schon ganz anders. Also aber ich habe mich daran gewöhnt, dass die Leute die Namen immer falsch sagen. Bei Volane ist tatsächlich, da kommen die lustigsten Dinge dabei raus.
Volane.
Volane ist ein Klassiker, aber was ich auch hatte, war Volanea RT.
Oh nein, wegen Art, Volane Art.
Ja, aber Volanea zusammen. Aber fand ich auch süß, habe ich so gelassen, fand ich nett.
Aber Volane ist dein Künstlername.
Genau, ja.
Und Volane, ich habe mal nachgeschaut, das ist ein französischer Fluss.
Richtig.
Was ja irgendwie, wenn man Maris heißt, auch irgendwie passend. Wie alt warst du, als du dir diesen Künstlernamen zugelegt hast?
Boah, wie alt war ich da? Das ist eine verdammt gute Frage. Das war, als ich mein zweites Studium abgebrochen habe. ich weiß nicht, so 2007 ungefähr, 2008.
Ich weiß gar nicht, wie alt du jetzt bist.
Ich bin 38.
Hallo, okay. Ja, schön. Schon so ein volles Leben mit 38.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das so voll ist.
Ich finde
ist.
Ja, also was man so von außen, aber da ist es wieder, ja, das ist völlig anmaßend, das, was man so von außen wahrnimmt als Projektion, ist ja schon wieder so eine Sache, ne? Was ich so alles in dein Leben hinein denke, wenn ich so alle 2 Wochen mal so auf deine Seite gehe oder mir das in die, sagt man, in die Timeline gespült wird oder so. Also nochmal, aufmerksam bin ich über Instagram auf dich geworden. Du, die Kunst, die du machst, wenn man sie kategorisieren muss, aber auch nur, weil das hier ein auditives Medium ist. Und das ist
ein spannender Teil, das finde ich gut jetzt.
Ich habe ja auch schon Charade gespielt mit Leuten, so ist es nicht, es ist alles möglich. Aber ich glaube, ich nehme einfach die Begriffe, die auch andere schon genommen haben. Es ist eine Mischung aus Fotorealismus und ein bisschen Street Art, Graffiti, Fantasy. Es wirkt sehr, ich sehe da keine Pinselstriche, komischerweise. Das irritiert mich manchmal ein bisschen. Ist das gewollt? Also ja. Wirklich?
Ja, ich habe eine Zeit lang sogar mit einer selbstgebauten Airbrush-Maschine gearbeitet. Also die hat mit Markern funktioniert. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie so Pustestifte aus dem Aldi früher.
Pustestifte?
Oh, das, vielleicht ist das auch ein Incest-City-Ding. Wir hatten im Aldi so Pustestifte, da hast du den reingeblasen und vorne kam Farbe raus.
What?
Ja, und das sowas ja habe ich mir dann quasi für einen Kompressor gebaut, sodass ich mit Markern Airbrush machen konnte, damit ich keine Pinselstriche habe. Jetzt hatte ich aber das Problem, dass ich das nicht weiter produzieren konnte und ich nur einen Prototypen hatte. Und dann dachte ich, okay, dann musst du halt mit Öl malen. Und jetzt male ich extra in ganz feinen Lasuren, damit ich so wenig Pinselstriche wie möglich habe, weil ich das hasse.
Du magst die Struktur nicht, oder was
ist
das?
Nee, gar nicht. Ich sehe das total gerne an anderen Bildern, aber bei meinen will ich es nicht haben.
Interessant, aber du kommst ja nicht aus der Werbung, was immer da ist es ja so clean, ne? Da ist es ja so interessant.
Ich finde es aber total schön, dass du den Werbeaspekt ziehst, weil genau da das ziehe ich gerne, weil ich ja sehr oft auch Sachen darstelle, die jetzt nicht normschön sind, wie Zigarettenstummel oder Tampons oder so. Und die stelle ich gerne so clean und hübsch wie möglich dar. Und das klappt halt in so einer Werbeattitüde sehr schön, also mit sehr cleanen Hintergründen oder sowas oder dann, weiß ich nicht, dass man schon fast die Fotobox dahinter erkennt und sowas. Da behelfe ich mir oft solchen Werbe-Hintergründen, nenne ich es mal.
Okay, ja. Gut, dann beginnen wir doch mal da, wo dein Leben begonnen hat. Und das musst du mir jetzt alles erzählen. Also du bist die Pralinenschachtel und ich schau mal, was wir so nach und nach auspacken. Und du kannst auch natürlich so ein bisschen mitbestimmen, was du da preisgeben willst. Ich weiß nämlich, und das möchte ich auch in diesem Gespräch jetzt schon an dieser Stelle den Hörerinnen und Hörern sagen, du bist sehr offen und freundlich und stellst dich auch diesen Hatern, das ist so ein komisches Wort, das ich nicht mag, das klingt viel zu abgeschwächt. Also es gibt Leute, die dich und viele andere Leute im Internet angehen, bewusst angehen, degradieren, bedrohen, ganz konkret. Einige hast du auch, glaube ich, schon angezeigt, ne? Die auch wirklich dich ganz konkret bedroht haben. Und deswegen verstehe ich auch oder würde ich auch verstehen, wenn du da ganz feine Linien ziehst, ohne Pinselstriche, aber ganz feine Linien um dein Privatleben. Wir können ja mal gucken, wie nah wir da rankommen, ohne dass du zu viel Preis gibst, ja?
Ja, also okay. Ich bin da eigentlich tatsächlich recht offen. Das Einzige, worüber ich nicht rede, sind meine Kinder, weil, also das sind eigenständige Persönlichkeiten, die müssen irgendwann entscheiden, was sie über ihr Leben erzählen wollen. Ich weiß gar nicht, wo man bei meinem Leben anfängt.
Geburtsort vielleicht?
Hanau ist mein Geburtsort. Ich habe aber tatsächlich unglaublich viel Zeit meines Lebens in Berlin, Dresden und Leipzig verbracht, weil meine Eltern eine Altbausanierung hatten und wir immer mit hierher fahren mussten. Also wir waren drei Kinder. Und da mussten wir immer mit hierher fahren, wenn irgendwelche Baustellenabschlüsse waren oder sowas. Und deswegen habe ich tatsächlich relativ viel Zeit hier verbracht, so von 5 bis 12 ungefähr.
Vielleicht bist du deswegen keine verreisende Person.
Das kann sein.
Weil du dich ständig neu binden musstest und neu arrangieren musstest mit den Umständen. Und es ist ja auch, es kann toll sein, wenn man neue Leute kennenlernt, aber irgendwie will man ja auch bei Leuten bleiben, die man mag.
Ja, also wir sind nie umgezogen oder so. Wir mussten immer nur mitfahren, den Baustellenabschluss machen und dann wieder mit nach Hause fahren. Ich habe mit vielen Leuten zu tun gehabt, Bauleitern und Kunden und Leute, die da gewohnt haben oder Hausbesetzern oder sowas. Mit denen hatte ich viel Kontakt, das war immer sehr lustig, das mochte ich. Aber ich kam dann schon immer auch wieder nach Hause. Ich durfte auch unglaublich viel Schule schwänzen deswegen.
Also deine Mutter wird sicherlich auch das ein oder andere Mal Thema. Du durftest Schule schwänzen und sie hat dir 200 Mark bezahlt, wenn du nicht mit in die Skifreizeit fährst.
Ja, also das war aber, glaube ich, Liebe.
Weil du dich überschätzt hättest und mit einem gebrochenen Bein zurückgekommen wärst?
Ja, was heißt überschätzt? Ne? Also ich bin nicht nur eine nicht verreisende Person, ich bin auch nicht unbedingt eine sportliche Person. Also ich probiere gerne alles aus, aber ja, also ich habe es schon geschafft, mir an einem Tag beide Ellenbogen und beide Knie so tief aufzuschrammen, dass wir abends ins Krankenhaus fahren mussten. Da war ich, glaube ich, 6 oder sowas. Und da wusste meine Mutter wahrscheinlich so, boah, bitte nicht. Das können wir lassen und dann hat
er. Weißt du noch, wie das passiert ist? Also bist du einmal
vom Baum?
Ich
bin auf Baustellen rumgeturnt und sowas, ne? Ich war halt so ein bisschen clumsy, keine Ahnung. Ich hatte halt Wichtigeres zu tun, als auf den Boden zu gucken. Ich weiß es nicht.
Okay. Gut. Dein Leben begann, was hast du gesagt, in Hanau?
Genau, ja, da bin ich geboren.
1986. Und deine Geschwister waren schon auf der Welt?
Ich habe eine kleine und eine große Schwester. Meine große Schwester ist 4 Jahre älter als ich und meine kleine Schwester ist 2 Jahre jünger als ich. Ja.
Und seid ihr vom Typ her ähnlich?
Ich glaube absolut gar nicht. Also meine große Schwester, die hat sogar ihre Schwangerschaft mit einer Excel-Tabelle geplant. Ich habe nicht mal meine Schwangerschaften geplant. Also,
du bist mit 17, hast du dein erstes Kind bekommen?
Genau, ja. Da war auch sie nicht so begeistert davon, aber ja, das war so. Und meine kleine Schwester, die ist... Also sie sind beide ganz zauberhafte Personen, aber dadurch, ich bin mit meiner kleinen Schwester fast aufgewachsen wie mit einer Zwillingsschwester, weil wir halt so nah beieinander waren und unfassbar viel Zeit miteinander verbracht haben. Wir waren zum Beispiel gleichzeitig schwanger. Als ich mit 17 schwanger wurde, wurde sie mit 15 schwanger. Also sie hatte dann nochmal das härtere Los.
Wow.
Ja, und dann waren wir beide geächtet und schwanger und haben beide wundervolle Menschen auf die Welt gebracht.
Jetzt muss ich kurz, bevor wir in die nächste Musik gehen, schon nochmal deine Mutter ansprechen und fragen, wer hat euch aufgeklärt oder beziehungsweise mit euch über Verhütung gesprochen?
Keiner tatsächlich, aber das war nicht das, also das war, glaube ich, nicht so, also natürlich war das auch ein Problem, aber ich bin jetzt in der Zeit groß geworden, da war Aufklärung nicht so ein richtiges Ding. Bei uns hat sogar der Lehrer im Sexualkundeunterricht gegiggelt und wollte damit nichts zu tun haben. Der hat ein Videoband eingeschmissen und ist gegangen und dann ist halt die eine Hälfte kiffen gegangen und die andere saß am Fenster und hat sich unterhalten. Da hat nicht so viel passiert. Als ich zum Frauenarzt gegangen bin, war das, möchtest du die Pille, davon kriegst du große Brüste. Das war
hast
die Form.
Hast du ja oder nein gesagt?
Ich habe ja gesagt. Wer will keine großen Brüste? Aber ich habe keine bekommen.
Aber dafür bist du schwanger geworden.
Das ist richtig, ja. Mir hatte nämlich keiner erklärt, dass man die Pille und Antibiotika, dass das nicht so gut funktioniert. Naja, aber ja, Aufklärung war damals nicht so ein richtiges Ding. Das war halt so ein totgeschwiegenes Thema. Und dann hat es die Bravo.
Ja, aber das wollte ich gerade sagen. Es ist im Grunde, also es ist unterhaltsam, da jetzt so drüber zu sprechen und auch sehr, wirklich sehr amüsant einerseits. Andererseits ist das ja nun keine prüde Zeit gewesen, keine ausgesprochen prüde Zeit, würde ich jetzt mal sagen. Wie du sagst, es gab immer auch die Bravo und andere Medien. Hast du auch mit Freundinnen, habt ihr da nicht drüber, auch so sowas wie Menstruation, das hat dich dann überrascht wahrscheinlich.
Das hat mich sehr überrascht tatsächlich. Also ich habe damit nicht gerechnet. Ich dachte ja, also ich konnte mir eher denken, einen Blinddarmdurchbruch zu haben, als dass ich meine Periode gerade kriege oder so. Also ich weiß noch, ich hatte furchtbare Schmerzen und lag dann oben bei uns auf dem, also wir hatten so ein großes Podest, da habe ich drauf gelegen und habe dann geweint, weil mir der Bauch so weh getan hat. Und meine Mutter hat dann so hin und her überlegt, was es sein könnte. Und ja, zwischendurch bin ich dann mal auf Toilette gegangen und war dann ganz panisch, habe gesagt, ich glaub, das ist meine Periode oder so. Und sie so, ja dann.
Also du hast es gewusst, du wusstest, dass
ich wusste,
mal irgendwann.
Wusste dann schon, also die rudimentäre Aufklärung war schon da, aber was das so mit sich bringt, was es bedeutet, was machst du dann, was nicht, ne? Das hattest du so nicht. Und danach war meine Mutter dann auch so, ja gut, dann musst du jetzt mit den Schmerzen halt auch leben, ne? Vorher beim Blinddarmdurchbruch so, oh nein, Mensch, Maries, oh, das kann's ja nicht, du Arme. Und dann, ja, es sind die Tage, ja, dann Pech. Das war so ein, okay.
Abgefahren, immer noch und immer wieder, ja.
Es ist absolut wild, ja. Es hat mich auch damals so, okay, es tut jetzt trotzdem noch weh. Also musst dich drauf einstellen, hast du jetzt jeden Monat, okay, fuck.
Ja gut, und dann bin ich halt einfach 4-mal schwanger geworden, weil ich wollte es nicht jeden Monat haben.
Ja, es war nicht unbedingt ein Beweggrund, aber ein ganz, ganz guter Benefit.
Gut, Song 2. Du hast sie jetzt schnell auf die Beine stellen müssen, diese Liste, ne? Weil es ja so super spontan war.
Es war auch echt schwer,
wollte ich gerade sagen. Aber ich kann dir versichern, hättest du mehr Zeit gehabt, wäre es noch schwerer geworden.
Das glaube ich auch sofort. Dass, ja. Also ich hatte so eine Grundliste und habe dann überlegt, okay, wer ist ersetzbar? Und wer ersetzbar war, wurde ersetzt.
Wurde Herbert Grönemeyer ersetzt? Also gab es vorher jemanden, dessen Platz er eingenommen hat?
Herbert Grönemeyer musste sich stark beefen mit dem Mann, der Verdammt, ich lieb dich gesungen hat.
Oh, Matthias Reim.
Genau. Aber er hat gewonnen, weil ich alle Lieder von Herbert Grönemeyer aus der Zeit auswendig kenne und Matthias Reim nur eine positive Erinnerung ist.
Was soll das? Warum hast du dich ausgerechnet für dieses Lied entschieden?
Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Da war auch Mambo oder Was soll das? Aber das sind so zwei Lieder, die habe ich inne einfach. Also die begleiten mich auch immer wieder, wenn ich umziehen muss oder wenn irgendwas Größeres ansteht oder sowas, dann laufen die im Auto. Also bei fast jeder Trennung meines Lebens lief Herbert Grönemeyer. Dass ich bin mit dem, ich glaube, ich wurde wahrscheinlich zu dem gezeugt und geboren. Das, der lief auch immer zu Hause. Das ist einfach, das ist mein Mecker, der Herbert.
Sein Pyjama liegt in meinem Bett, sein Kamm in meiner Brust steckt. Was soll das? Was soll das?
Maries Rauch ist heute hier zu Gast. Nicht verwandt mit Neorauch, fällt mir gerade ein.
Ja,
weiß ich nicht,
nee,
oder
nicht
doch?
Nicht verwandt. Das ist korrekt.
Habt ihr euch jemals kennengelernt? Neo Rauch, ein sehr bekannter zeitgenössischer Künstler.
Ich wage zu bezweifeln, dass er weiß, wer ich bin. Ich hatte aber mal eine Weile auf der Website, also der macht ja Leipziger Schule, heißt ja seine Kunstrichtung. Und ich hatte eine Weile, weil ich oft drauf angesprochen wurde, auf der Webseite stehen nicht Leipziger Schule, sondern Frankfurter Bahnhof.
Ja.
Das ist aber, ich weiß gar nicht, ob das da noch steht, ich glaube nicht.
Wahrscheinlich nicht. Finde ich aber gut.
Er hat den Witz aber auch die wenigsten verstanden. Es war so ein, naja, es war ein Versuch.
Ich finde das gut. So, Kindheit in Hanau, eine jüngere Schwester, eine ältere Schwester, die ja offenbar sehr strukturiert war. Das kann ja, da kann man sagen, okay, wir sind total unähnlich, aber das kann sich ja auch gut befruchten. Also hast du das Gefühl gehabt, dass sie so ein bisschen Ordnung in dein Leben gebracht hat als Kind oder war das gar nicht nötig oder war das auch nicht ihr Job?
Nee, das war auch nicht ihr Job, wie soll ich das beschreiben? Die war immer die große Schwester, die was mit mir machen musste, aber nicht so richtig viel Bock drauf hatte. Aber sie hatte halt nicht die Wahl, ne? Und ich habe da immer sehr, sehr eifernd zugeschaut und wollte alles aufsaugen, was meine große Schwester so macht. Und irgendwann dachte ich mir, okay, die hat aber nicht so richtig Bock. Und dann hatte ich auch nicht mehr so richtig Bock.
Und dann kam mir die andere Schwester, dann hattest du die ja.
Ja, das, ja. Wir hatten auch unsere Zwistigkeiten, ne? Das, also während wir uns geliebt haben, haben wir uns geprügelt. So war das halt. Aber zu der hatte ich dann eine ganz andere Beziehung, weil man konnte ja auch ganz anders spielen. Es war ja eine ähnliche Entwicklungsstufe.
Ja.
4 Jahre älter, zwischen 10 und 14, da liegen Welten einfach. Das, ne?
Und hattet ihr familiäre Rituale in deiner Kindheit?
Wir waren eine sehr lange Zeit jeden Samstag essen. Und die Strecke dahin konnte ich mir auch nur merken, weil ich immer total fasziniert war, dass es sowas wie Pornoläden gibt. Also diese Sexshops konnte man an Dessous und Dildos im Schaufenster erkennen. Und ich weiß noch, bei einer Fahrt zu diesem Restaurant dachte ich mir, was ist das? Warum? Wieso? Und den Weg habe ich auch Jahre später nur anhand dieser Sexshops wiedergefunden.
Hast du gefragt? Hast du deine Eltern gefragt,
nee,
was das ist?
Auf gar keinen Fall.
Weil du auch das Gefühl hattest, das ist irgendwie komisch, das ist verrucht.
Das war, also ich wusste, das sagt mir eh keiner. Meine Eltern waren nicht so die sich dann mit dir hingesetzt hätten und gesagt, das ist so und so und so und so. Mein Vater hätte irgendeinen flapsigen Spruch gebracht, nur jetzt gar nichts damit anzufangen. Also ja. Das war so ein, okay, dann hast du halt was gesagt, danke Papa. Und meine Mutter, die wäre einfach nur so, das erfährst du noch früh genug. Okay.
Ich weiß noch, dass es in diesen Versandhauskatalogen gab es. Das war der Vorgänger des Internets. Das war der Vorgänger von Amazon und Insta und allem, ja. Und das war so super spannend und ja auch nach Kategorien. Und dann kam immer irgendwann dieses Foto von dieser Frau, die sich so einen hautfarbenen lang, was war das? Ich weiß gar nicht, wie ich es genannt, also natürlich dann ein Dildo, aber Massagestab stand da, ne?
Das war
so
immer sehr schlau.
Und sie hat sich das immer so an die Backe gehalten, ja. So. Und da habe ich als Kind schon gewusst, irgendwas stimmt da nicht. Ich wusste zwar nicht, was da nicht stimmt, aber ich wusste, dass es, da ist was faul.
Ja? Ich hatte sehr lange, es hat mich unglaublich irritiert. Ich hatte aber auch niemanden, den ich fragen konnte, weil da vaginale Stimulation stand. Ich hatte keine Ahnung, was eine Vagina ist. Und die hat sich das ins Gesicht gehalten. Und ich kannte aber alles hier nur unter Backe, Wange, Zähne, Lippen. Und dachte immer, was ist Vagina, was ist Stimulation, was ist vaginal, warum ist es im Gesicht?
Viele wissen bis heute nicht, was vaginale Stimulation ist.
Das ist absolut richtig.
aber das stand schon als Bildunterschrift da, vaginale,
ja, also in der
Stimulation. Ja, wirklich?
Dann. Ich habe das wirklich schon, ich fand das unglaublich spannend, weil es halt wie, es war so verboten einfach, es war so ein, die Seiten durftest du ja nicht mal aufblättern. Ne?
Das. Bei uns im Katalog war das unter so ein bisschen einfach so eingebettet. Das war ja so im Otto oder was weiß ich, was gab es in der Quelle-Katalog oder so, war das halt so neben Nierenwärmen oder sowas. Ne? So einfach so ein Massagestab halt. Ja, alles klar. Gut, wie auch immer. Heute wissen wir es besser. Oh, das hat sich ja nun wirklich echt verändert. Und da muss man wahrscheinlich der Digitalisierung auch echt mal sagen, hey, wahrscheinlich bist du ein Arsch unterm Strich, du vernichtest uns alle, aber das war ganz gut, dass so ein bisschen diese, sowohl diese Hemmschwelle gesunken ist, aber auch so die Seriosität von, weiß ich nicht, Selbstbefriedigung und wie kommt man an Vibratoren und was ist das alles? Das ist ja heute kannst du als junge Frau oder als junger Mensch dich da viel einfacher und viel relaxter informieren. Damals gab es, wie du sagst, Sexshops, in die man unter 18 gar nicht reingekommen ist. Und da gingen alle so mit roten Ohren und langen Augen und immer hin und her. Und was ist denn das und so? Findest du nicht?
Ja, doch, doch. Das, ich habe noch bildhaft vor Augen, wie Leute mit diesen schwarzen Plastiktüten dann da rausgelaufen sind.
Ach, du hast dich da vorgestellt und geguckt?
Nee, aber man stand ja dann zum Beispiel mal an der Ampel oder sowas. Das war für mich wirklich, das war ein ultra eindrückliches. Ich weiß auch ganz genau, wie ich in dem Auto da saß und mir dachte, was ist da los?
Rote Reizwäsche.
Ja, weil irgendwann hat man ja so einen Punkt, da realisiert man das. Ich weiß auch noch, wie ich bei meiner Mutter dann irgendwann mal Reizwäsche im Schrank gefunden habe. Also hauptsächlich, die hatte überall immer so Dirndl und wir haben dann immer mit diesen Dirndeln gespielt. Und dann habe ich irgendwann mal auch so Reizwäsche gefunden und dachte, wieso? Was zum Henker macht die Frau? Okay. Aber das habe ich nie hinterfragt.
Ja. Gut, Musik. Tom Steiner hast du mitgebracht, Susan Vega. Was hast du vorm inneren Auge, wenn du diesen Song hörst?
Wie ich mit zwei Jungs namens Gilles und Julien spiele. Auf die habe ich nämlich immer aufgepasst.
Ach schade, das ging jetzt sehr schnell. Wir kamen aus diesem Thema und wie du mit zwei Jungs, die Gilles und Jules.
Ganz so intim war es nicht. Ich habe tatsächlich einfach auf die aufgepasst, deren Mutter, die hat schräg gegenüber von uns gewohnt und ich war überhaupt nicht in einem Alter, in dem man auf einem Kind aufpassen sollte.
Wie alt warst du?
Vielleicht so 8 oder sowas.
Oh ja, du hättest selbst einen Babysitter gebraucht.
Absolut. Und sie hat dann gesagt, Maries, willst du nicht rüberkommen? Du kannst dir ein bisschen Geld verdienen. Und ich habe wirklich viel Geld bekommen. Dafür musste ich halt ertragen, dass den ganzen Tag Tom Steiner lief und My Name is Luca. Das lief den ganzen Tag diese zwei Lieder, 8 Stunden Dauerschleife. Und ich war wirklich, also 8 Stunden sind keine übertriebene Zeitspanne, sondern die ist morgens weg, wenn Ferien waren und kam nachmittags irgendwann
wieder. Und wieso lief denn die Musik?
Keine Ahnung. Ich wusste auch gar nicht, wo es ausgeht. Das lief einfach
die
ganze Zeit.
Das ist ja die Hölle.
Ja, es war eine total strange Familie. Also die zwei Jungs waren ultra süß. Der Kleine war vielleicht so 2 oder sowas und der Größere so 4 oder 5.
Und du warst 8 und musstest die beaufsichtigen.
Ja, ich habe meine kleine Schwester mitgenommen.
Ach,
die war
so
stark und die konnte zur Not die Kinder immer rumheben, wenn irgendwas war.
Die war 2 Jahre jünger als du.
Das ist korrekt, ja. Das hat aber kein, also meine Eltern, die haben das gar nicht so richtig mitgekriegt. Die haben viel zu viel gearbeitet, um zu checken, was wir so den ganzen Tag machen. Und die Mutter von Gilles und Julien, die ist dann halt, ja, weiß ich nicht, arbeiten gegangen, on Tour gewesen. Ich nehme an arbeiten, ich habe keine Ahnung. Und entweder kam sie oder ihr Mann Luis dann nach Hause und dann, ja, dann bin ich halt heim. Und die hatten schränkeweise voll Globuli. Ich habe da irgendwann mal was zu essen gesucht und da war einfach 3 Kekse und schränkeweise Globuli. Und ich stand und da ist so, Leute, was esst ihr denn? Wir gehen zu mir was essen. Und dann sind wir erstmal zu uns gegangen, haben Sachen aus dem Kühlschrank geholt, sind wieder rübergegangen, haben dann da gegessen.
Wusstest du, was Globuli sind?
Nee, das habe ich, also diese Schächtelchen, ja, habe ich erst später wiedererkannt. Aber es waren schränkeweise wirklich das. Du hast ja diese Hängeschränke in der Küche normalerweise, ne? Und die waren ganz flach Und da waren alles voll mit Globulis. Alles voll, als würde die verticken. Das, und ich habe aber erst Jahre später raus, ich dachte nur, was macht die mit dem Scheiß?
Wahrscheinlich war das wirklich LSD und das waren die absoluten Dealer. Und du hast, und die nicht. Musik lief, falls sie abgehört werden, damit man das nicht verstehen konnte, was dann da gesagt wird.
Aber da hätten sie ja ausmachen können, als sie weg waren.
Naja, nicht, wenn der Anrufbeantworter angesprungen wäre. Hallo, natürlich. Hier ist Kai. Sag mal, ich brauche noch mal hier eure Globuli, um ein bisschen high zu werden. Oh, was du für Geschichten erzählst. Ich muss das erstmal alles verdauen. Ich bin immer noch bei diesen 200 Mark für die nicht teilgenommene Skifreizeit, die ich immer noch nicht verstanden habe. Und jetzt kriegst du als Achtjährige wahnsinnig viel Geld, um auf einen 2- und einen 5-Jährigen aufzupassen.
Ich habe für den ganzen Tag Arbeit 50 Mark bekommen. 50 Mark, das war, für eine Achtjährige ist das einfach.
Das ist für mich schon viel Geld.
Lotto
wirklich, ja, naja.
Das, also ich war erstmal Big Spender mäßig auf dem Spielplatz und habe da eine Runde Eis geholt. Wir waren alle im Getränkemarkt. Das war, das.
Du musst wahnsinnig beliebt gewesen sein.
Auch unabhängig von dem Geld war mein Standing, glaube ich, okay.
Das ist ja unglaublich. Das ist wirklich, das ist extrem viel Geld schon für eine Zehnjährige, für eine, okay, Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, und deine Bedürfnisse waren dann aber nicht, ich kaufe mir ein Pferd oder ich spare auf einen Pony, sondern, hey Leute, hier ist Eis.
Ja, ich habe Geld, lass uns was machen.
Das ist wirklich toll. Aber wer sind die Eltern von Jules und Jill? Aber gut.
Jules und Julien.
Das können wir jetzt nicht mehr nachvollziehen.
Aber die Mutter war auch immer super nett. Also das, ich kann ja gar nichts sagen. Ich will die gar nicht negativ darstellen.
Nein, nein.
Also es war vielleicht eine wilde Entscheidung von dir, aber vielleicht habe ich auch ultrakompetent gewirkt.
Ja. Ach, ihre Tochter ist 8. Ich habe gedacht, die wäre 22. Ah, gut. Also das nenne ich jetzt wirklich meine Vorgeschichte zu einem Song.
Ja.
Sie ist lang und sie ist unfassbar. Also Tom Steiner, Susan Vega. Wahnsinn, ich werde mir jetzt, das kennst du vielleicht auch, wenn man Erinnerungen einer anderen Person übernimmt und sich nicht dagegen, also ich werde jetzt immer, wenn dieses Lied läuft, an diese für mich wahrscheinlich in der Fantasie noch skurrilere Situation denken, wie du diese, als Kind diese beiden Kinder beaufsichtigen musstest. So, falls Sie jetzt erst einschalten, zu Gast ist heute Maries Rauch, sie ist Künstlerin und ihre Online-Galerie, wenn man so will, also du hast ja eine Homepage, aber... Mhm. Ich glaube, am meisten kann man wirklich auf Instagram sehen. Gibt es noch andere soziale Medien, in denen du aktiv bist?
Ja gut, das, was ich auf Instagram spiele, spiele ich auch auf Facebook und TikTok. Und
aha, okay.
Auf YouTube sieht man noch anderen Content. Da mache ich auch so Videos, in denen ich eine Stunde male oder so. Das nennt sich, also die Leute haben angefangen, das die Eieruhrenreihe zu nennen. Da mache ich immer so 10 Minuten, male ich an einem Bild. Und dann im nächsten Video male ich wieder 10 Minuten am gleichen Bild und sowas und erzähle dann einfach irgendeinen Stumpfsinn. Völlig egal, was mir dann im Tag passiert. Und wenn es die Seife ist, die mich genervt hat, dann erzähle ich von der Seife.
Was kann einen an Seife nerven?
Vieles.
Na, fang mal an.
Die Form. Es gibt jetzt auf einmal so einen unfassbar seltsamen Trend, Seife in Blumenform zu schneiden und mich stört das
unfassbar. Umständlich, dann muss man sie ja erstmal sehr lange benutzen, bis man sie richtig in der Hand hat.
Richtig, und ich finde das total schlimm. Ich habe so eine Seife geschenkt bekommen, ich habe tatsächlich mit einem Messer oben angefangen, es war eine Rose und da habe ich die Blumenspitzen abgeschnitten, weil mich das so gestört hat beim Händewaschen. Und dann ist auch Seifengeruch sehr oft sehr störend für mich. Also auch wenn andere Leute Seife benutzen, die ich nicht gut finde, stört mich das.
Ja.
Also nicht so, dass ich denen sagen würde, boah, jetzt riechst du aber extrem nach Seife, Bruder. Oder sowas, sondern das, weiß ich nicht, das ist dann einfach so, kann er nicht Dreck anfassen, bitte, das war vorher schöner.
Aber interessant, dass du davon ausgehst, dass andere Menschen Seife benutzen. Weil ich benutze gar keine Seife. Also ich benutze so ein Gel oder fällt das bei dir alles unter Seife?
Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich ging einfach immer davon aus, das ist Seife. Wenn die Leute wiederkommen.
Nein, das glaube ich nicht. Also ich
Hände
finde,
riechen.
Ja, also dann ist das ja...
Es könnte auch eine Handcreme sein, jetzt wo du
es sagst.
Es
kann Handcreme sein, es kann schlechtes Aftershave sein, es kann, es ist in den meisten Fällen halt diese Flüssigseife, das ist dann vielleicht auch Seife, aber so ein Gel oder so. Weil die, ich glaube, die wenigsten Menschen, die ich kenne, oder es gibt so einen Trend zurück zu so auch so Haarshampoo-Seife beispielsweise, ja, ne? Also so, dass man richtig, die man dann auch ablegt. Oh, das ist interessant. Ich würde jetzt am liebsten so, so einfach so floaten, so Nebensächlichkeiten oder vermeintlich. Ich liebe das.
Du fühlst das? Ich fühle das zu 100%, weil ich war auch kurz in dieser Haarseifenspirale gefangen, bis es mich so krass angekotzt hat.
Mich auch.
Wie das Zeug entweder am Badewannenrand oder in der Seifenablage liegt.
Bin und ganz bei dir.
Den letzten scheiß Fitzel kannst du nie benutzen.
Niemals.
Und dann, oh, die musst du nur zusammen machen und
genau,
da heißt was.
Nein.
Da heißt Wasser zusammen. Das kriegst du eh nie wieder hin. Du hast es dann bröckchenweise in den Haaren oder auf dem Körper und dann spült sich's doch den Abfluss runter und dann hast du die nächsten 3 Monate dieses Stück Seife im Abfluss und kannst gar nicht richtig das Wasser ablassen, bis es endlich weggeschwommen ist.
Aber ich glaube, Seife ist zumindest noch in meiner Generation, zwischen uns liegen 18 Jahre, vielleicht auch noch in deiner, das weiß ich nicht, so ein bisschen so eine Prägungssache. Ich habe zum Beispiel, wir hatten immer so ein Flüssigkram, ja. Und ich habe komischerweise immer die Leute beneidet, die Freundinnen und Freunde, die ich hatte. Wenn ich bei denen war, da gab es hin und wieder so ein Stück Seife mit so einem Magneten. Kennst du das noch?
Oh, das ist natürlich
fancy. Oh, das war so advanced, dass man so, so einen Halter und dann, und letztendlich war das total unappetitlich, als ich das dann als erwachsene Frau wieder gesehen habe, weil sich an Seife ja auch oft dunkler Schaum
richtig
fängt und du denkst so, nee. Und auch in so Seifenschalen oder so. Ich meine, wie lange kann man jetzt über Seife sprechen? Aber
eine Weile. Ich bin da stoisch.
Okay. Ich finde es interessant, dass ich eine Weile Flüssigseife in Kombination mit so einem Flüssigdeo und Notizbücher geschenkt bekommen habe. Also es gab 3 Jahre, in denen nie in Kombination, immer so einzeln. Aber ich habe so gedacht,
es ist eine wilde Kombination.
Wer braucht Notizbücher und wer schenkt anderen Menschen Seife, wenn er nicht das Gefühl hat,
ja,
dieser Mensch sollte sich häufiger waschen.
Ich finde auch, Seife ist so ein wildes Geschenk. Also weil entweder du erwartest, dass die Person dann nach dem riecht, was du möchtest. Also wahrscheinlich denkt auch keiner so richtig drüber nach, aber das ist so ein, jo, wenn ich die jetzt nicht benutze, dann riecht der ja, dass ich die nie benutzt habe. Also ich hasse Geschenke allgemein. Ich hasse das, weil da immer so eine
Erwartungshaltung.
Also es gibt ganz wenige Leute, bei denen ich gerne Geschenke kriege, weil ich immer irgendwas muss zurück. Das
packst du Geschenke im Beisein anderer aus?
Super ungern. Ja. Ich stelle die meistens einfach weg, weil ich auch ganz schlecht da drin bin, so so zu faken, so dieses, ah ja, cool.
Das ist ja toll.
Oh Mann, hey, das wollte ich gar nicht haben.
Eine Saftpresse, geil. Ja. Meine ist gerade kaputt gegangen.
Ja,
Huch, die ist jetzt auch schon wieder kaputt gegangen, ach wie doof. Ja.
Das ist aber auch so eine Sollbruchpresse.
Okay, wie sind wir auf die Seife gekommen?
Ach, diese Eieruhren-Videos, in denen ich dann auch mal über Seife rede.
Hier sind wir wieder.
Ja, da, also ich habe diese YouTube-Videos und da rede ich über alles Mögliche, also wirklich über alles Mögliche.
Wobei ich glaube, dass, also ich habe es nicht gesehen, aber ich kann mir das gut vorstellen, denn diese Themen, diese vermeintlich unspektakulären Themen sind ja eben genau das, worüber man sich eigene Gedanken macht, weißt du, wie so Mini-Kolumnen. Also wenn du jetzt die Vor- und Nachteile von Seife, wenn du da referierst, kann ich mir schon vorstellen, dass die Leute das gut finden. Und dabei gucken sie dir zu, wie du ein Kunstwerk erschaffst.
Genau, ja. Bei den Videos sind das meistens so kleinere Illustrationen, die ich dann einfach mal so Sachen, die man gut verfolgen kann. Also da muss ja auch gerade in so 10-Minuten-Videos oder auch so einem Stundenvideo muss ja ein relativ gut sichtbarer Prozess stattfinden, damit der Betrachter was zu gucken hat. Ne? Wenn ich jetzt eine Stunde an einem Ölbild rummale, dann ist es so ein bisschen schwierig. Das geht nur bei den Anfängen von einem Ölbild, weil dann der muss den Aufbau sehen. Wenn ich dann die Details male, dann ist es für so ein Video so, aha, du hast jetzt also den sechsten Rotton da benutzt. Das ist ja spannend.
Also ist es schon in gewisser Weise so eine Art von Direktmarketing, wenn du das machst. Du weißt schon, dass die Leute da was erwarten und es ist für dich kein so intimer Prozess, dass du sie nicht daran teilhaben lässt.
Also das Malen war noch nie ein intimer Prozess.
Interessant.
Ob das jetzt Direktmarketing ist, weiß ich nicht. Also ja, wahrscheinlich automatisch.
Ich meine es nicht negativ.
Ich sehe das gar nicht negativ. Also wirklich nicht. Mhm. Wäre ja schlimm. Marketing ist ja ein unglaublich wichtiger Faktor, wenn man davon leben möchte.
Absolut.
Ich würde auch jedem, der Kunst machen will, empfehlen, sich vorher mit BWL ein bisschen zu beschäftigen. Wenn du es verkaufen willst, musst du wissen, wie.
War es nicht so, dass du damals beim Finanzamt angerufen hast und gesagt hast, guten Tag, ich möchte jetzt meine Bilder verkaufen, was muss ich tun?
Tatsächlich war das so.
So, das Wenige, das ich über dich weiß, ist, wie geil, auch jetzt, weißt du, wenn man von Kunst leben will, sollte man sich vorher mit BWL beschäftigen. Guten Tag, mein Name ist Maries Rauch. Ist da das Finanzamt? Okay, ich male. Was muss ich jetzt tun?
Ja, also es sind ja Dinge, die ich erfahren habe und dann anderen, ja. Die können ja die Abkürzung nehmen, ne? Das ist dann vielleicht leichter, wenn man vorher so ein bisschen Ahnung hat. Ich habe tatsächlich beim Finanzamt angerufen und gesagt, ja, würde ich gerne. Die Frau hat dann gemeint, ja, das können Sie. Wenn Sie anfangen, Geld damit zu verdienen, melden Sie sich wieder.
Oh, das finde ich aber nett, ja. Oder?
Ja, es war ganz süß halt einfach. Und dann habe ich halt die ersten Bilder verkauft und dann habe ich gemerkt, okay, vielleicht sollte ich nochmal anrufen. Dann hat die gesagt, gut, dann machen wir jetzt, Sie sind jetzt freischaffende Künstlerin, Sie kriegen Ihre Steuernummer zugeschickt, bla bla bla.
Okay, hat sie dir auch geraten, einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin zu nehmen?
Ja, die hat gesagt, ich soll mich mal informieren gehen. Aber das, also die erste Steuerberaterin, die ich hatte, also ich weiß nicht, ob ich der hochhelfen würde, wenn die fällt. Das war echt, die hat mich viel Geld gekostet, dadurch, dass die viele Dinge sehr falsch gemacht haben, sind die auch nicht greifbar. Kannst ja nicht sagen, es war mein Steuerberater, dann sagt das Finanzamt ja Pech. Augen auf bei der Steuerberaterwahl.
Und wie will man es wissen?
Am ja, Anfang, gar nicht.
Ja, eben. Es ist so ähnlich wie mit Ärzten oder Ärztinnen.
Richtig, ja.
Du weißt, wenn es gut geht, hast du Glück. Vielleicht hast du wirklich den besten Arzt erwischt. You never know.
Ja, absolut. Naja, aber so, deswegen finde ich Direktmarketing überhaupt gar nichts Schlimmes. Ich sehe das nicht wertend. Ich weiß nur gar nicht, ob ich das so bewusst mache, weil ich zeige einfach gerne, was ich tue. Ich fand das schon immer schön. Also auch schon als Kind fand ich das ultra cool, wenn die Leute zugucken können, wie man malt, weil alle da so ein Mysterium draus machen und jeder versteckt sich immer dabei und will nicht zeigen, wie es geht, wo ich mir denke, warum, wenn du so viel Angst vor Konkurrenz haben musst, also als Kind habe ich natürlich nicht an Konkurrenz gedacht, aber wenn du so viel Angst vor Konkurrenz haben musst, dann fehlt dir irgendwas, dann fehlt dir der Unique Selling Point, dann bist du dir deiner Sache gar nicht sicher genug. Dass ich ja, also wenn die Leute ein Bild von mir kaufen, kaufen die es ja von mir. Eine Kopie kann jeder irgendwie herstellen, können sich ja auch ausdrucken, ne? Da bist ja eh nie vorgefeilt. Und deswegen fand ich das schon immer sehr spannend, den Leuten nicht zu zeigen, wie es geht, aber sie dran teilhaben zu lassen, wie es passiert.
Ja, schön, gut erklärt. Amy Warning. Das
ja.
Kenne ich gar nicht.
Ey, ist so schön. Das Lied hat auch Das ist einfach so beruhigend, das nimmt mich, das egal wie schlimm irgendwas ist, das zieht mich raus. Es ist absolut wild, das Lied. Das zieht mich sofort raus.
Ins Gute?
Ja, das ist so, die ist so warm. Also wenn du es gleich hörst, wirst du es vielleicht spüren, vielleicht auch nicht, aber das ist so, es ist so warm. Das ist einfach, es ist okay, wie ein frisch bezogenes Bett ist das Lied.
Radio 1. Hörbar Brust.
Maris Rauch ist heute hier zu Gast. Sie kam 1986 in Hanau zur Welt, hat zwei Schwestern, das wissen wir schon, lustige Episoden in ihrer Kindheit erlebt. Also ein paar Geschichten haben wir schon erzählt bekommen. Also wenn Sie jetzt erst einschalten, haben Sie die Möglichkeit, sich dieses Gespräch nochmal von Anfang an als Podcast anzuhören, wie zahlreiche andere auch. Und Sie können uns natürlich auch eine E-Mail schicken, hörbar@radio1.de. Bist du denn das, was man ein klassisch begabtes Mädchen genannt hat früher, so in Kunst eine 2, eine 1, so?
Nee, ich war selten, also klar, so die ersten 5, 6 Jahre Schule bin ich schon auch in den Kunstunterricht gegangen, aber ich habe da jetzt nicht aktiv mitgemacht, das ging mir furchtbar auf die Nerven. Jetzt nicht, weil ich so unterfordert gewesen wäre. Ich halte Begabung eh für Mumpitz, tatsächlich. Ich glaube nicht, dass jemand Talent haben kann, jemand hat ein Interesse und basierend auf dem Interesse entwickelt er sich.
Interessant, und dann kommt noch Selbstdisziplin dazu und Glück, oder wie?
Ja, also wozu denn Glück? Wenn ich jeden Tag male, kann ich nur besser werden. Wie will ich denn schlechter werden?
Glück dahingehend, dass du auch gesehen wirst. Also,
ach so, ja, das natürlich so. Schon. Ja, aber das hat ja mit Begabung per se nicht viel zu tun, ne? Also du kannst begabt sein, wie du willst oder so.
Es geht mir eher, glaube ich, um die Aufteilung, dass, ich glaube, Annette Humper hat das mal gesagt, dass, ich weiß aber den vierten Teil nicht mehr. Ich glaube, es ist Timing, Selbstdisziplin, Talent und... Was war das vierte? Das weiß ich gar nicht mehr. Ihre Definition für Erfolg, wenn man so, ach so will, ne? Dass das nicht einfach nur, dass man so denkt, ah ja, das ist ein Künstler und der wacht auf und dann schafft er ganz geniale Sachen oder so. Du musst im Zweifel auch fleißig sein und wenn du Glück hast und dann auch noch im richtigen Moment an der richtigen Stelle bist und gesehen wirst und eine Chance kriegst vielleicht?
Ja, ich glaube, das trifft es schon sehr gut. Was ich aber auch glaube, ist, du musst, wie finde ich das richtige Wort dafür, du musst bissig genug sein, um so lange weiterzumachen, bis das Glück dich trifft. Ich glaube, dass das potenziell jeden treffen kann. Man muss aber so lange weitermachen, bis es das tut.
Du hast jetzt bissig gesagt, du hast nicht geduldig gesagt.
Nee, weil Geduld ist nochmal was anderes. Wenn, also ich kann mich zurücklehnen und auf etwas warten, dann bin ich geduldig. Wenn ich etwas möchte, muss ich das aber vorantreiben. Das heißt, ich muss aktiv etwas dafür tun.
Also Geduld ist für dich Passivität?
Geduld ist sehr passiv, ja. Da bin ich unglaublich schlecht drin. Wenn ich, während ich warte, etwas tun kann, dann ist das nicht geduldig sein. Dann bin ich ja beschäftigt, dann treibe ich ja etwas voran.
Ja, aber du wartest ja möglicherweise trotzdem auf eine Sache. Also du bist geduldig, aber das bedeutet, also es ist jetzt eine Wortklauberei oder
ja.
Also ich würde Geduld nicht als Passivität assoziieren, sondern geduldig heißt einfach dranbleiben, aber dann meinen wir wahrscheinlich dasselbe.
Wahrscheinlich,
wie
ja.
So eine Verbissenheit, wie du sagst, oder ein sich durchbeißen oder einfach, wahrscheinlich haben viele Leute, oder das kann jetzt auch schon wieder diese Künstlerromantisierung sein, das kannst du mir vielleicht besser sagen, so dieses gar keine Wahl, weil du keine Alternative siehst, weil du merkst, es macht dir einfach auch so viel Spaß und du willst nicht. Ich meine, du hast es ja eine Zeit lang, du warst Schulsekretärin,
ja.
Ne? Wie lange?
Oh, nicht lange, vielleicht ein Jahr oder anderthalb. Das habe ich relativ schnell abgebrochen.
Bist du dann nach der Schule, komm, wir gehen einfach chronologisch nochmal so ein bisschen da durch. Du hast
Ich habe einen sehr schlechten Realschulabschluss gemacht. Den habe ich, glaube ich, auch nur bekommen, weil die Lehrer gesagt haben, okay, das brauchen wir auf keinen Fall noch ein Jahr. Dann hatte ich meine
Was hätte dein Vater zu dem Zeitpunkt gesagt, was du mal beruflich machen sollst?
Dem war das gar nicht wichtig.
Aber was hätte er gesagt? Also ganz wohlwollend, wo hätte er deine Talente gesehen?
Das weiß ich nicht, wo er meine Talente gesehen hätte. Das weiß ich nicht. Wir haben über sowas nie geredet. Meine Eltern hatten zu der Zeit noch eine Firma, auch wenn die wesentlich schlechter lief als zu der Zeit, als ich klein war. Und da war dann halt einfach, ja, wenn sie nichts wird, arbeitet sie halt hier. Ne, das war einfach immer so, wenn es nicht klappt, dann halt hier. Ich glaube nicht, dass mein Vater das groß gejuckt hat, was ich so mache. Und das meine ich gar nicht negativ. Also mich zum Beispiel interessiert auch nicht, was meine Kinder später mal beruflich machen. Hauptsache, sie tun das, was sie tun wollen in irgendeiner Form. Und naja, also
Und dann hast du zwei Studiengänge hast du abgebrochen.
Genau, also der Werdegang war so, dass ich die Realschule gemacht habe, dann habe ich eine schulische Ausbildung gemacht und habe als Schulsekretärin angefangen. Ich fand das einfach richtig scheiße. Ich fand das so kacke, ich habe mich so unwohl gefühlt, habe aber auch gar nicht drüber nachgedacht, was anderes zu machen, bis ich tatsächlich auf einer Hausparty stand und ein Junge namens Basti zu mir meinte, mach doch was anderes. Und dann dachte ich, aber was? Und dann gesagt, ja, wenn du über das Malen redest, siehst du ja ganz glücklich aus, mach doch das. Und dann, Basti, Bruder, ja.
Hey, Bro, ich mal jetzt.
Und dann habe ich tatsächlich am nächsten Tag gekündigt und habe dann gesagt, gut, ich lebe jetzt halt vom Malen. Das will ich beruflich machen. Das ist eine dumme Entscheidung, aber für mich war, ich kann Sachen nur so. Ich kann nur eins beenden und eins anfangen und das mache ich dann, bis ich es nicht mehr machen will. Und anders kann ich das nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, der klassische Weg ist, du musst studieren. Also habe ich angefangen. Zuerst habe ich mich an der Privatuni beworben, wurde auch angenommen, weil ich ja kein Abi hatte oder so. Und Privatunis wollen einfach nur bezahlt werden. Also das tut
Du hast
total.
Ja immer Geld verdient, weil du tolle Jobs hattest, wie gewiss.
Ja,
naja,
zu der Zeit habe ich dann für so eine Promo-Firma, da habe ich wirklich, ich habe EC-Cash-Geräte per Kaltakquise verkauft. Ich habe für
Was hast du?
EC-Cash-Geräte per Kaltakquise verkauft.
EC-Cash-Geräte per Kaltakquise verkauft, okay.
Ja, ich habe in Buchhandlungen mit einer Person und drei Kunden im Jahr angerufen und habe der Frau erklärt, warum sie ganz dringend EC-Cash-Gerät braucht.
Das sind die es auch heute noch gibt, diese kleinen Dinger, wo man die Karte gegenhält.
Genau, richtig, die
Dinger. Dann hast du alles richtig gemacht. Ich finde das super, dass man so bezahlen kann.
Ja.
Vielen Dank dafür, dass du scheint gut gelaufen zu sein. Flächendeckend hast du EC-Cash-Geräte verkauft. Ich dachte immer, EC-Cash, wenn man eine Sache so oft sagt, dann EC-Cash-Geräte.
Das klingt so falsch,
EC-Cash-Geräte.
Ja, kannst du einen Rap draus machen.
Ja, hab ich raus. EC-Cash. So, und dann hast du, ich habe dich unterbrochen, Privatuni.
Genau, da musste ich aber so viel arbeiten, dass ich quasi nie in der Uni war, weil die halt einfach einen Arsch voll Geld gekostet hat, ohne dass man da irgendwas gelernt hätte. Und dann habe ich mich an der Hochschule in Offenbach beworben und das erste Mal haben die mich abgelehnt und da hat der Lehrer noch gesagt, ja, also sie hätte Sekretärin bleiben sollen, das mit der Kunst ist absolut nichts für dich.
Wow.
Sekretärin, vielleicht ein bisschen Hausfrau, ein bisschen Mutter, das ist eher so dein Vibe. Und ein Jahr später, also weil ich mir dann dachte, nee.
Hattest du denn da dein Kind schon?
Ja, ja.
Wie alt warst du? Über welche Zeit reden wir gerade?
Da war ich so Anfang 20, würde ich sagen.
Oh, dann war das schon 3, ne?
Ja. Mhm. Also das, ich hatte die auch ein paar Mal mit in der Uni. Das war lustig.
Ja.
Naja, auf jeden Fall der gleiche Mann, der mir gesagt hat, dass ich Hausfrau, Mutter und Sekretärin sein sollte, hat mir dann im nächsten Jahr bescheinigt, dass ich super sonderbegabt wäre und dann sollte ich da anfangen zu studieren.
Wie bist du denn nochmal an ihn geraten? Also warum musstest du dich nochmal beurteilen?
Und ich habe halt gesagt, nee, ich muss ja studieren.
Und würdest du sagen, du hast ja vorhin gesagt, wenn ich etwas nur oft genug mache, dann werde ich automatisch besser.
Ja.
Würdest du denn sagen, dass du in diesem Jahr, mal abgesehen davon, dass es ein Arsch war, glaube ich, bist du dann auch vielleicht sehr viel besser geworden in diesem Jahr?
Also jetzt, viele sagen immer, das wäre so, der wollte dich nur positiv bestärken, das war durch negative, bla bla bla. Das glaube ich nicht, ich habe ja eh immer gemalt. Und du musstest auch schon malen können, um da angenommen zu werden. An so einer Kunstuni lernst du nicht malen per se, sondern Herangehensweisen. Mhm. Und dem hat einfach meine Nase an dem Tag besser gefallen. Das vielleicht waren die Projekte natürlich auch ein bisschen stärker oder anders oder haben mehr seinem Gusto entsprochen, aber das ist eine reine Geschmackssache.
Ja, okay.
Das ich halte es für absolut, und da mache ich mir immer ganz viele Feinde, aber ich halte es für absoluten Mumpitz, dass da draußen irgendjemand sitzt, der sagen kann, das ist ein Künstler und das ist keiner.
Ich finde das auch sehr, sehr, sehr interessant. Und ich würde gerne, es gab es auch wahrscheinlich schon 1000 Mal bei was weiß ich für Blindtests und so weiter. Ich treibe mich sehr viel auf eBay rum.
Ja.
Wirklich viel. Und das ist für mich der größte Flohmarkt und die größte Galerie der Welt. Ich gehe gar nicht so oft in Galerien, sondern ich muss dann auch in der richtigen Stimmung sein. Und ich sehe da so unterschiedliche Sachen und wahnsinnig viel Trash, wie ich finde, nach meinen Kriterien. Und unglaublich tolle, begabte, völlig unbekannte Künstlerinnen und Künstler. Du siehst ja auch eher, ich liebe es, mich mit Bildern zu umgeben. Die aber nie jemand kennenlernen wird. Und die unglaubliches, jetzt sage ich Talent, du, wie auch immer du es dann nennen würdest, wie nennst du es denn, wenn du nicht Talent sagst? Die sind
eine
gute, sehr leidenschaftliche Künstlerinnen und Künstler. Und ich denke manchmal, wenn ich die jetzt nehmen würde und auch gerade so unbekannte Künstlerinnen und ich würde die jetzt hängen in bestimmte Galerien und würde sagen, das ist ein schwedischer oder ein russischer Maler.
Ja.
Aus dem, weiß ich nicht, letzten Jahrhundert oder keine Ahnung, der ist gerade zeitgenössisch und richtig angesagt, dann könnte man wahrscheinlich auch richtig viel Geld für die nehmen.
Absolut. Das ist ja, da mache ich mir wahrscheinlich auch keine Freunde mit, aber die, also ich würde mal sagen, so 75% der Galerien sind wie Immobilienmakler. Die suchen sich funktionierende Objekte und verkaufen die gut weiter. Mhm. Die wollen gar keine neuen Künstler oder jemanden entdecken oder sowas, ne? Dass die pushen dann einfach nur die ohnehin schon entdeckt wurden, die es durch irgendwelche, keine Ahnung, Vitamin B oder Zufälle oder halt Glück und Geduld und an eine gewisse Stelle geschafft haben und die werden dann weiter gepusht. Die Menschen, die auf eBay ihre Kunst verkaufen, die haben den Nachteil, dass sie auf eBay ihre Kunst verkaufen, weil da versickst du halt in dem Wühltisch, das in diesem Flohmarkt,
Sind ja auch oft gar nicht die Künstlerinnen und Künstler selbst, sondern das ist dann irgendwie aus einem Nachlass oder über drei Ecken oder so, ne? Also das ist ja selten so, dass man auch wirklich nachvollziehen kann. Das machen Künstlerinnen und Künstler auch, also in Eigenregie. Aber ich weiß nicht, da ist eBay, glaube ich, jetzt zu groß.
Ja,
und zu.
Also mich fragen auch immer Leute, ob sie auf Etsy ihre Sachen verkaufen sollen und ich kann von sowas nur abraten. Ich finde das immer, ist ein Wühltischambiente. Das ist ganz cute und cool für so DIY-Kram und jetzt will ich gar nicht DIY-Kram entwerten, das eine ist Dekoration und austauschbar und das andere soll ja Kunst sein. Und wenn ich Kunst auf den Wühltisch lege, ist es Dekoration.
Könntest du sagen, was Kunst ist?
Alles muss nur im richtigen Kontext stattfinden. Also ich bin da sehr, sehr boys-affin. Ich finde, alles ist Kunst. Ich finde, also Weiß ich nicht.
Aber dann ist ja auch Dekoration Kunst.
Ja, natürlich, aber halt austauschbar. Und dann kommt es ja auch drauf an, in welchem Kontext es passiert und wer es wie sieht. Ich würde mir jetzt zum Beispiel, es gibt ganz viele Künstler, die malen jetzt Disney-Figuren und Graffiti oder sowas auf Leinwände. Das wird dann auch teuer verkauft und das ist dann Kunst, zeitgenössisch. Für mich ist es das nicht. Das sind für mich, ich nenne es immer Luke Mockridge Art, weil es halt einfach die Leute da abholt, wo sie auf jeden Fall zu greifen sind. Ne, so dieses Kennste. Natürlich kennen die alle Disney-Figuren und jeder liebt Graffiti und dann auf einer Leinwand statt auf einer Hauswand, Banger. Das natürlich verkauft sich das gut. Da ist keine Diskursebene, da ist keine Schwäche, keine Stärke, da gibt's nichts dazwischen, das ist einfach nur hübsch. Das ist jetzt natürlich meine persönliche Meinung, alle anderen dürfen das als Kunst sehen, ist gar keine Frage, aber da...
Das ist ja auch das Gute an Kunst, dass es da keine verbindliche und definitive und endgültige Definition gibt. Ne? So, das ist ja, würde ich jetzt sagen, gibt es nicht.
Ja, das ist ja auch schön, wenn es Leute gibt, die das akzeptieren, dass das nicht da ist. Es ist ja auch oft der Fall, dass dann, ich habe das so oft, dass Leute sagen, bist kein Künstler. Sondern, okay, dann nicht halt.
Judith Holofernes hast du mitgebracht, Pechmarie.
Ja.
Mit Mama Rosin.
Ja, bei meiner ersten Scheidung lief das Album tatsächlich.
Wie oft bist du geschieden?
Zweimal, aber mit dem Mann, von dem ich mich habe letztes Jahr scheiden lassen, bin ich wieder zusammen. Also wir hatten, es war schwierig mit uns.
Pass auf, wir hören erst die Musik und dann musst du es erzählen. Das ist ein super Cliffhanger für all die Menschen, die so ein bisschen auf Boulevard stehen. Toll.
Teppich. Steh auf, wir wollen noch tanzen gehen, Marie.
Ja, Marie, aber hier sitzt Maries. Maries Rauch, vielen auch bekannt als Volane. Künstlerin, die Themen, die du dir aussuchst, die Motive sind nicht gefällig. Sie sind das Gegenteil von gefällig. Sie sind hochprofessionell. Wahrscheinlich würden viele Leute sagen, umgesetzt und dargeboten. Da geht es schon mal um Zigarettenstummel, da geht es um eine Vagina, da geht es um Tampons, Menstruationsblut, aber auch Vögel, keine Ahnung. Also das ist so eine Mischung. Also dein Stil, du hast schon einen Stil dadurch. Ich würde sagen, dass ich ein Bild von dir wahrscheinlich erkennen würde, auch wenn du eine große Varianz hast. Sagen wir mal eine Fehlerquote von vielleicht 30%. Keine Ahnung.
Das war ein schönes Kompliment.
Also ich hoffe. Ich habe gerade, während ich es gesagt habe, habe ich gedacht, oh Gott, hoffentlich hat sie, ist das jetzt nicht für dich als Künstlerin so, dass du sagst, das schränkt mich ein in der Außenwahrnehmung oder so.
Ein Wiedererkennungswert, nein, das ist doch wundervoll.
Hast du,
finde ich. Das ist ja dann eine Handschrift, die ich durch den Strich habe und das ist doch toll.
Hast du, in deinem Fall, ist es ein Strich oder ist es so gebrushed?
Nee,
so.
Das mache ich ja schon länger nicht mehr. Das Airbrush habe ich vor einem Jahr aufgehört, weil ich ja niemand gefunden habe, der diese Maschine mit mir produziert und ich hatte nur einen Prototypen und dann muss ich halt erzählt, auf Öl umsteigen.
Also es wäre dir lieber, würdest du durch dieses Gespräch hier inspiriert, wenn sich jemand bei dir meldet, der sagt, du, ich glaube, ich könnte dir nochmal so ein Brushy machen.
Wenn sich das tatsächlich irgendwann mal ergeben würde, dass die Maschine produziert werden würde, so dass die auch nachkaufbar ist, dann würde ich damit wieder anfangen zu malen. Wenn jetzt jemand einfach sagt, ich baue dir einen weiteren Prototypen, würde ich sagen, nee, lass, weil da, wenn der kaputt geht, bin ich ja nur genauso traurig
wie
letztes
Jahr.
Nee,
das ist schon klar. Also dann kann man sich auch an dich wenden, weil ich glaube schon, irgendjemand wird sich jetzt so, hey, das kriegen wir doch hin. Ihr könnt euch, sie können sich wenden an Volane über Instagram. Und was ist diese Homepage? Ich habe eine Homepage gefunden, die heißt irgendwie Kotzen und Kunst oder so ähnlich.
Kunst und Kotze, die ist tatsächlich nur so unser, ist wie eine untere Schublade. Kennst du diese Schubladen in der Küche, wo einfach so ein Haufen
Müll ganz
drin
oben.
Ist?
Ich habe die ganz oben.
Da
landet alles.
So. Ja, da landet einfach alles, aber so die richtigen Sachen sind auf Volane.
Okay, Volane mit V, Volane geschrieben, so können sie oder so könnt ihr Kontakt aufnehmen zu meinem heutigen Gast. So. Und wir haben eben das Gespräch verlassen, als du gerade auseinanderklamüsern wolltest und ich wollte dich da gar nicht unterbrechen. Ich finde das nämlich sehr spannend. Du bist auch in Begleitung gekommen. Ich kenne diesen Mann aus Videos, die du online gestellt hast. Also er ist mir bekannt. Es ist Louis.
Ja, Ja, das ist richtig. Und von dem habe ich mich letztes Jahr scheiden lassen, damit wir dann genau so wieder zusammenkommen.
Du hast dich nicht scheiden lassen, damit ihr wieder zusammenkommt?
Nein,
sondern du hast dich
aber ich habe mich scheiden lassen, weil wir beide keinen Bock mehr aufeinander hatten und alles scheiße war. Und dann sind wir tatsächlich einen Monat später. Also es war tatsächlich, wir haben uns im September scheiden lassen und Ende Oktober, ja, mochten wir uns wieder.
Habt ihr Kinder? Also sind
ja, also der, also ich finde das immer so ein bisschen blöd, wenn man sagt, er ist der leibliche Vater von, also er ist der Erzeuger
der Vater
von
aller
zwei Kinder,
Kinder,
aber der Vater aller Kinder, wer die Kotze wegwischt und die Tränen trocknet, der
ist der Vater.
Genau. Sobald ein Kind dich so nennt, hast du dir den Titel verdient. Nur irgendwohin spritzen macht dich nicht zum Vater. Das finde ich immer wichtig, das zu sagen. Absolut. Aber also gezeugt hat er zwei Kinder mit mir. Von den vier und ja.
Also könnte man jetzt auch nicht sagen, das war, ihr kanntet euch noch zu wenig oder so, sondern ihr habt wirklich viel Zeit miteinander verbracht?
Ja, 10 Jahre und dann ist es so explodiert und ich glaube, unser größtes Problem war, also als wir uns kennengelernt haben, war der Louis so eine Art Charlie Sheen aus Frankfurt, also der hat quasi
Drogen genommen.
Nee, aber so alle Frauen mitgenommen, die er gefunden hat, ne? Und ich habe mich gerade scheiden lassen von meinem ersten Mann und habe gesagt, ich will alles, nur kein Typ. Ich will wirklich alles, nur kein Kerl. Und dann habe ich für die Nature One in meinem Garten einen Stapler bemalt und auf einmal fuhr der mit seinem Kackfahrrad an mir vorbei und meinte, dich kenne ich doch noch aus der Schule. Und ich so, ja krass, du bist ja der Louis. Also weil wir haben in der Parallelstraße gewohnt jahrelang und wir hatten quasi unser komplettes Leben was miteinander zu tun, ohne was miteinander zu tun zu haben. Und dann haben wir Facebook-Handles ausgetauscht. Und haben dann ab dem Tag keinen Tag mehr getrennt miteinander verbracht.
Oh.
Und ich war auch innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr schwanger.
Ja.
Das, da wusste ich dann aber schon, wie Aufklärung funktioniert. Das, mir wurde nur gesagt, ich könnte eigentlich keine Kinder mehr kriegen. Und dann war auch mein zweites Kind schon so ein Huch. Und dann hat mir aber der Arzt auch danach gesagt, so ja, nee, also keine Chance. Und naja, dementsprechend verhütest du halt auch relativ wenig und triffst dumme Entscheidungen, die zum Glück sehr gut waren. Naja, auf jeden Fall kamen wir dann quasi aus einer, keiner von uns wollte eine Beziehung, in eine, jetzt werden wir zusammen Eltern und dann wollten wir auch eigentlich gar nicht voneinander lassen, aber so kamen wir immer von einem Extrem ins nächste und hatten nie wirklich Zeit, einfach in Ruhe zusammen zu sein. Und irgendwann hast du so 10 Jahre Extreme. Und dann war es halt, irgendwann hat es geknallt, es hat keiner dem anderen mehr richtig zugehört. Jeder hatte noch irgendwelche, also was heißt jeder, der Louis hatte noch sehr viele alte Lügen, die immer wieder so bröckchenweise aufgeschlüsselt wurden. Ich saß mir da, ich so, alter Schwede, das kann nicht sein. Das kennst du immer 10 Jahre und dauernd findest du noch irgendeinen Kack raus. Aber man hatte halt gar keine Zeit, sich kennenzulernen. Und wir waren aber zusammen und wollten auch eigentlich zusammenbleiben, nur nicht mehr als die Person, die wir damals kennengelernt haben. Und dieses Scheidungsjahr war schon sehr prägend, aber nicht prägend genug, als dass man das hätte revidieren wollen. Also ich wollte dann unbedingt geschieden sein. Ich wollte einfach diesen Schluss, ich kann das dann nicht anders. Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, muss ich das so machen, sonst macht mich das fertig. Und dann, ja, nachdem ich dann den Namen von meiner Oma angenommen habe nach der Scheidung, war ich irgendwie klarer im Kopf. Und der Louis war auch ruhiger. Und man konnte sich ganz anders unterhalten und dann, ja, weiß ich nicht, dann haben wir gedacht so, ja, okay, dann.
Durch die Kinder seid ihr ja eh in Kontakt geblieben, kann ich mir vorstellen, und auch durch die gemeinsame Arbeit.
Wir haben sogar in einem
Arbeit.
Haus gewohnt, er hatte nur die Etage drüber und ich die Etage drunter und sowas, das.
Was mich jetzt am, also dass man wieder zusammenkommt und so, das finde ich, so auch wie du es erklärst, auch wenn es erstmal ein bisschen extrem wirkt, so wie du es erzählst, total schlüssig und nachvollziehbar. Die größere Frage stellt sich mir, warum jemand wie du, die eigentlich so ein geschlossenes System ist, so kommst du mir vor, heiratet und dann nicht nur einmal, sondern dann jetzt auch dreimal.
Ja, also das noch sind wir nicht wieder verheiratet.
Gut.
Also das erste Mal habe ich geheiratet, weil meine damalige Schwiegermutter gesagt hat, ihr heiratet auf keinen Fall. Und ich dachte mir, bitte was?
Okay, ja, das verstehe ich.
Bitte was? Und den Louis habe ich damals geheiratet, weil ich mir meine Versicherung sonst nicht mehr hätte leisten können. Ich habe
Das weiß er hoffentlich und er fällt das jetzt nicht durchs Radio.
Nee, alles gut. Das war auch wirklich so ein, ich kann meine Versicherung nicht mehr zahlen. Er sagt, oh, was macht man da? Und ich so, ja, keine Ahnung, ich könnte heiraten oder mich arbeitslos melden. Er so, ja, dann lass heiraten. Ich so, ja, okay. Ja, ich mochte das. Ist so, okay.
Aha, also Du verstehst aber schon, dass ich nachfrage, obwohl ich dich wirklich sehr kurz kenne. Du bist, ich habe möglicherweise vielen Hörerinnen und Hörern gegenüber einen Vorsprung, weil ich dich in zwar, das sind Dialoge, aber eigentlich sind es Monologe. Du reagierst auf Leute, die dir was schreiben. Das ist manchmal sehr feindselig, manchmal einfach sehr charmant und inspirierend und so, je nachdem. Also ich höre, wie du dich äußerst und wie du, ich sehe dein Standing, ich sehe, dass du mit dem größten Selbstverständnis eine vierfache Mutter bist, Ende 30, du bist freiberufliche Künstlerin, du hast so ein eigenes Wesen, du bist so individuell und deswegen meinte ich da so ein geschlossenes System, dass es mich eher wundert, dass du in einer Heirat eine Zugehörigkeit, eine Sicherheit, was ist es, warum begründest du diesen Schritt, wenn du jetzt keine Versicherung brauchst und dich nicht von der Schwiegermutter provozieren lässt?
Also warum ich jetzt nochmal heiraten würde, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Also es war ja nicht schlecht, verheiratet zu sein. Ich wollte nur nicht mehr mit ihm verheiratet sein.
Was ist denn das Gute am Verheiratetsein?
Ja, abgesehen von steuerlichen Vorteilen und sowas, hast du ja auch, wenn es um einen Ernstfall geht oder sowas, ne, dann hast du ja, also wenn ich die Wahl hätte, wer über mein leibliches Wohl im Krankenhaus entscheidet, ob das jetzt meine Mutter oder der Luis ist, würde ich...
Wobei du ihn, glaube ich, auch so, auch wenn ihr nicht verheiratet wärt, könntest du ihn, glaube ich, in so einer eingetragenen Partnerschaft oder so, könntest du ihn,
glaube ich, befehlen. Das weiß ich gar nicht, wie das ist. Das kann schon sein, dass da bin ich überhaupt nicht informiert, weil es mich gar nicht so richtig interessiert.
Hast du einen Organspendeausweis?
Nee.
Okay, hier hast du einen und noch einen für Luis. Wenn wir schon an diesem Thema sind, denn sie können übrigens bei einem Organspendeausweis auch ankreuzen, dass sie nicht spenden wollen. Ja, es ist nur gerade wieder so ein großes Thema und du hast jetzt über diesen Ernstfall gesprochen und Krankenhaus und so weiter und dann vielleicht Intensivstationen, ist es immer gut, man hat es in irgendeiner Weise geregelt und jemand, der dir nahesteht, weiß, wie du dich entscheiden würdest, nämlich Organe zu spenden oder nicht zu spenden. Also raffen Sie sich auf, Sie können auch in Ihrer Apotheke fragen, da haben die auch oft Organspendeausweise und da können Sie einfach nur sagen ja oder Sie sagen alles bis auf meine Augen oder Sie schreiben nur meine Leber oder Sie schreiben nee, gar nichts. Das können Sie alles ankreuzen und dann haben Sie es endlich gemacht. Jetzt habe ich dich ganz schön lange unterbrochen, aber es hat sich gerade so angeboten.
Ich finde so Themen ultra wichtig, also weil das ja auch sowas ist, darüber informiert ja nie einer. Oder man informiert sich auch selbst nie. Ne? Ich saß noch nie da und habe gedacht, so und was machst du mit den Organen jetzt so?
Ja, es ist, ich glaube in dem Moment, wo dich jemand anruft und sagt, übrigens, ihr Sohn ist gerade verunglückt mit dem Motorrad und so, der bräuchte jetzt so. Und plötzlich sind Leute so, dass sie sagen, ja, ich hoffe ja wohl, dass der kriegt ja wohl hoffentlich von jemandem so. Und unglaublich viele Leute lassen es drauf ankommen. Oder es gibt ja auch diese Widerspruchsregelung, die gerade auch wieder im Gespräch ist, ne, dass du aktiv, das wäre gut, widersprechen musst, wenn du das nicht möchtest. Das ist das Einfachste, weil vieles auch aus Bequemlichkeit, glaube ich, passiert oder auch
absolut,
nicht passiert.
Absolut, das stimmt.
Okay, gut, dann heiratet ihr aus Liebe vielleicht einfach.
Ja, wenn es denn dann wieder so kommt, dann einfach so halt. Ich dachte, nur weil man Bock hat.
Ich finde es interessant. Ich habe, ich möchte mir das nur erklären lassen. Das sollte kein Angriff gewesen sein. Ich finde es interessant, warum Menschen heiraten. Ich
werte allgemein selten Sachen als Angriff. Also ist
gut. Das ist ja auch selten, weil heute es gibt im Age of Befindlichkeiten werten die Menschen alles irgendwie als Angriff, ja? Wie hast du gerade deine Brille aufgesetzt? War das nicht ein bisschen von oben herab? Nein. Tanz in meiner Wohnung. Das eben war die Hymne kurz vor der Scheidung und ich glaube, Tanz in meiner Wohnung, da habe ich jetzt so ein Stichwort Trennung letztes Jahr. Das hat auch was damit zu tun, ne?
Ja, genau. Das lief bei mir im Auto rauf und runter tatsächlich. Also wir sind ja auch zusammen zum Scheidungstermin gefahren und sowas und da, ja, weiß ich nicht, das war so für mich so ein, ja, das mache ich dann halt jetzt alleine. Das war so.
Du tanzt jetzt allein in deiner Wohnung?
Ja, also ich verbringe ja unglaublich viel Zeit mit Luis, also seit jeher schon immer. Es fehlt eigentlich nur, dass wir nebeneinander kacken, wirklich. Das ist unfassbar viel Zeit, die ich mit dem Mann verbringe. Und das war dann so mein, so ein, nö, bin jetzt alleine halt.
Bring mich heim, bist nicht mehr hier.
Zu Gast in der Hörbarust ist heute Maris Rauch, die Sie vielleicht oder hoffentlich schon als Künstlerin kennen. Viele ihrer Arbeiten und überhaupt so ein paar Videos finden Sie auf ihrer Insta-Seite, aber auch bei TikTok und Facebook war es noch, ne?
Ja,
da. Ja, genau. Das hat in den letzten 2 Jahren, also ich habe, wie gesagt, vor 2 Jahren, glaube ich, das erste Mal, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, aber es hat auf jeden Fall Fahrt aufgenommen. Würdest du sagen, dass es schneller geworden ist und dass du, beißt dein, mein Hund in deine Füße?
Nee, er leckt meine Füße, ist aber auch eine neue Erfahrung.
Entschuldigung, bitte, sie ist wirklich Fetischistin. Ich weiß nicht, sie liebt es auch, Socken. Also,
ja, meine Socken habe ich schon in Sicherheit gebracht.
Also von mir hat sie das nicht. Wie fühlst du dich als diese Person, die jetzt auch wirklich eine große Öffentlichkeit hat?
Gut. Ich mag das, dass die Leute hören, was ich sage, dass man sieht, was ich mache. Ich fühle mich da gut mit. Ich freue mich über die Reichweite. Die hat natürlich auch ihre Tücken und ihre Nachteile, aber ich habe ja damit angefangen, um Reichweite aufzubauen. Also nicht, dass ich diese Videos für Reichweite mache. Ich würde die auch, habe die auch gemacht, als keiner zugeguckt hat. Ne, aber es ist unglaublich schön zu spüren, dass das Früchte trägt und sich entwickelt.
Und wenn du dich jetzt mit so Leuten auseinandersetzt, ich weiß, das ist jetzt nicht dein Lieblingsthema. Es ist da, weil es nicht nur dich betrifft, sondern weil es viele Frauen und Mädchen betrifft, dass sie mit einer, wie soll ich es nennen, also es ist oft so eine Misogynie. Ich habe mir das Wort nochmal aus dem Altgriechischen, Miso ist, glaube ich, Hass und Gynie ist Frau, habe ich noch extra geguckt. Ja, Misos. Misos ist Hass und Gyne ist die Frau. Also das eine wäre ja, wenn man sagen würde, du machst ja eine komische Kunst oder das verstehe ich nicht oder was, wieso malst du einen Tampon oder so, ne? Das ist ja, da könnte man ja sagen, ja, der eine malt so einen alten Mann mit einem Bart und mit so einem goldenen Helm und ich mal halt so einen Tampon. So.
Ja.
Und dann könnte man so, we agree to disagree. So, du magst es nicht, musst du auch nicht mögen, ist Geschmackssache, das ist ja toll, dass man so unterschiedliche Geschmäcker haben kann. Wie erklärst du dir, dass bevorzugt von manchen Männern eben, ich will das auch gar nicht pauschal sagen, aber wenn ich das beobachte, sind es zu 95% Männer, dass das gleich mit so einer Aggressivität und so einem Hass einhergeht und so einer Verachtung und manchmal eben auch mit so einer Bedrohung.
Also so richtig erklären kann ich mir das nicht. Ich glaube, da fehlen mir so ein paar Semester Psychologie oder Soziologie. Weiß gar nicht, was mir da alles fehlt. Ne? Also so eine soziale Feldstudie ist es schon irgendwie, aber genug Erfahrung habe ich da nicht. Was mir aber aufgefallen ist, das ist mir aber auch schon früher aufgefallen, die wenigsten Männer, denen ich in meinem Leben begegnet bin, mochten das, wenn man für das, was man sagt, auch gerade steht, auch als Frau. Da war es immer schöner, du nimmst deren Meinung an oder du bist von vornherein schon deren Meinung. Und das war schon etwas, womit die wenigsten klarkommen. Und dann suchen die sich natürlich Dinge aus und dann versuchen die, dich zu verletzen. Und wenn dich das nicht stört, ab dem Punkt feuern die los. Da wird's aggressiv. Also wenn mir einer sagt, ich habe Hängetitten und ihm gefällt mein Gesicht nicht und ich sage, ist okay, ist in Ordnung, dann stört die das enorm, dass mich das nicht stört. Also, aber stört mich ja nicht. Also.
Aber glauben sie dir? Also du nimmst ihnen damit den Wind aus den Segeln, aber hast du das Gefühl, dass sie dir das abnehmen?
Das weiß ich gar nicht, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Also das, ich glaube, dazu interessiert es mich auch zu wenig. Ich mache die Videos ja nicht für die Leute, die mir schreiben, sondern für die Leute, die das sehen. Diese Kommentare, die kennt ja jeder irgendwie, ne? Dass du bist hässlich, du bist fett, du bist alt, du bist dumm, das sieht scheiße aus oder sowas. Also ich kenne kaum eine Frau, die noch nie so einen Kommentar irgendwo bekommen hat, ob jetzt im echten Leben oder online oder sowas. Und ich habe mich da noch nie so richtig dran gestört, aber ich habe irgendwann für mich rausgefunden, dass es wichtig ist, sowas mal anzusprechen. Und dann habe ich angefangen, aus diesen sehr vielen negativen Dingen das positiv Möglichste zu machen. Das klingt jetzt zwar so ein bisschen nach Ayurveda-Therapie oder sowas, aber Das ist das Beste, was man daraus machen kann.
Indem du das thematisierst und aufdröselst, ja. Für dich.
Ja, nicht unbedingt für mich, sondern für andere. Man kann ja so viel Positives draus ziehen, ob es jetzt die 30 Sekunden Kurzweil sind, die du da draus hast, oder die Gewissheit, dass man sich sowas nicht zu nahe kommen lassen muss, dass du das mit Humor nehmen kannst, dass andere auch solche Kommentare kriegen, dass es immer irgendwen gibt, der so etwas sagt. Das sind ja alles Dinge, die führen sich viele Frauen, also Menschen im Allgemeinen, super selten vor Augen.
Hm. Ich habe, als ich jetzt irgendwie vorhin spazieren gegangen bin und wusste, wir werden nachher miteinander sprechen und auch über dieses Thema. Es ist ein Thema, das immer mal wieder in Gesprächen hochkommt, und ich ärgere mich immer, wenn ich das Gefühl habe, dass ich Menschen pauschal vielleicht verurteile oder beurteile. Das möchte ich nicht. Aber ich habe gerade so gedacht, ich glaube, wenn ich ein Mann wäre, würde mich das wahnsinnig stören. Ich würde immer versuchen, sage ich jetzt, reine Theorie, mich zu distanzieren. Also mir fehlt ein bisschen, weil es gibt ja ganz viele tolle Männer. Also
ja.
Ne, das ist ja das die Sache mit dem Feminismus, das ist ja nicht Mann gegen Frau. Sondern da geht es ja wirklich um eine Gleichheit und um Respekt voreinander. Menschen generell, egal ob nun Mann, Frau, queer, was auch immer. Und mir fehlt ganz oft so eine Gegenstellungnahme von Männern, die das nicht nur einfach so abtun mit, ach komm, lass doch, das ist ein Spinner. Weil hier geht es um mehr. Ne? Ja. Wir sollten uns nicht dran gewöhnen, zu sagen, ja komm, es gibt doch immer jemanden, der pöbelt und ja, weißt du, der ist ein bisschen aggro und so. Nee, ich möchte nicht, dass sich das als Summton in das einschleicht, womit wir immer unterwegs sind. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr Männer gibt oder männlich gelesene Personen, die sich dagegen offen äußern. Und nicht nur Männer, die einen Account haben, der Toxic Masculinity heißt oder sonst irgendwie.
Ja, das ist ja ganz oft so, dass da werden ja meistens schon ausgefochtene Kämpfe thematisiert, ne, bei diesen Toxic Masculinity Accounts und sowas. Und es gibt wirklich wenige, die sich da dann positionieren oder eine Meinung sagen. Also wenige. Wirklich wenige. Was ich sehr häufig lese, ist mit, es sind ja nicht alle Männer so.
Ja, ja.
Ja,
das ist natürlich
ja auch nicht
nee,
gesagt,
nee.
Aber es ist, der hat das gesagt. Positioniere dich und zeig dann, dass es andere nicht gibt. Weißt,
zumal also, es ja auch wirklich, man kann ja auch nicht mehr sagen, es ist jetzt einfach Zufall, sondern es gibt diese Femizide. Auch so ein Wort, das ich hasse, weil es klingt wie so ein Scheidenzäpfchen oder so. Aber es ist Frauenmord. Ja, und es gibt, weiß ich nicht, jeden zweieinhalbten Tag wird eine Frau in Deutschland umgebracht. Und ich glaube, wenn das umgekehrt wäre, wenn jeden zweieinhalbten Tag eine Frau einen Mann umbringen würde, dann hätten wir Ausgangsverbot nach
Absolut.
Einbruch der Dunkelheit. Das ist klar, oder? Also wir Frauen. Und da fehlt mir ein bisschen was.
Ja, das sehe ich zu 100% genauso, wenn Männer anders mit dem, oder wenn sich Männer mit dem Thema konfrontierter fühlen würden, würde das ganz anders ablaufen.
Glaube ich auch.
Aber dazu sind die, das ist, ich glaube, ist auch so eine erlernte Distanz, die dazu haben, sonst betrifft mich ja gar nicht. Und dann ist es auch so ein, naja, sie zeigt sich halt so und sie macht ja das. Und was ich ja am meisten höre, ist, du provozierst das ja. Aha. Okay, wusste ich gar nicht. Dass das so ein aktiver Teil ist. Aber das fände ich tatsächlich auch sehr schön, wenn es da mehr Initiative gäbe.
Mehr Stimmen einfach, genau, die sich einfach zeigen und sich davon irgendwie so distanzieren. Das würde ich absolut begrüßen.
Ja, und wie gesagt, distanzieren heißt nicht zu sagen, nicht alle Männer sind so. Also
darum, das muss man gar nicht, also vielleicht muss man das nochmal betonen oder so. Das ist nämlich genau der Fall. Es gibt so viele Themen, wo ich auch nicht immer vorher sagen möchte, hier, aber ich spreche jetzt nicht über alle Männer. Nee, also das muss klar sein, das muss gesetzt sein. Ne?
Ich finde das ja auch total, man muss es ja mal aus der anderen Perspektive sehen. Wenn du betonen musst, dass es nicht alle Männer sind, sind es eindeutig zu viele.
Gut gedreht, ja, das stimmt. Kokain hast du mitgebracht, das ist lustig, dass ich das jetzt so sagen muss. Also nochmal den Satz, habe ich noch nie gesagt hier, in 22 Jahren, Kokain hast du mitgebracht. So heißt der Song von Apollo Sissy. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt hören.
Ja, ist ein schönes Lied, weil der hat auch eine unglaublich warme Stimme und der singt, das Einzige, was ich dir verheimliche, ist Kokain und andere Frauen. Und jetzt hat zwar der Luis nicht gekokst, aber wir hatten doch immer mal wieder so kleine Diskrepanzen mit Fans, möchte ich es mal so nennen. Und deswegen hat mich das Lied so, also ich habe da unglaublich viel mit dem verbunden.
Gut, Luis, wir spielen dieses Lied für dich.
Stehen in der Küche, Blicke tragen Sehnsüchte, Wünsche, ich müsste gehen, wenn sie's wüsste.
Die Künstlerin Maryse Rauch ist heute hier zu Gast. Das hier ist der letzte Gesprächspart, den wir haben, bevor diese Hörbar sich dem Ende neigt. Sie können dieses Gespräch jederzeit als Podcast über die klassischen Podcast-Plattformen nachhören oder über die ARD-Audiothek oder über die Radio 1 Homepage. Wenn wir jetzt hier in 10 Jahren säßen und du würdest auf die letzten 10 Jahre zurückblicken, was würde dich freuen, wenn was passiert wäre?
Oh, keine Ahnung. Ich plane nicht so gerne. Also
das, gibt es etwas, das du dir wünschst?
100 Dinge.
Sag.
Ich habe 1 Million größenwahnsinnige Pläne, die ich alle in der Tat umgesetzt sehen möchte.
Los, gib uns 2, 3.
Ich wünsche mir irgendwann sowas wie eine Volane-Allee oder von mir aus auch nur der Volane-Platz oder die Volane-Bushaltestelle oder die Maryse-Rauch-Straße. Das fände ich sehr schön. Ich möchte gerne in der Schirn hängen. Das fände ich auch sehr schön. Hauptsächlich, weil das eine Galerie in Frankfurt war, die mir viel bedeutet hat. Ich möchte viel mehr Menschen noch erreichen. Ich möchte, dass man Volane kennt. Oder Maryse Rauch ist auch okay, ist mir eigentlich egal, ob Volane oder Maryse Rauch.
Und warum ist das so, warum ist das für die Leute bedeutsam, dich zu kennen?
Ob das für die Leute bedeutsam ist, weiß ich nicht. Aber ich werde gern gehört. Ich werde gern gehört. Ich bin der Meinung, etwas zu sagen zu haben. Jeder hat irgendwas zu sagen, nur der ein oder andere hat den größeren Drang, gehört zu werden. Und ich habe den Drang, gehört zu werden. Und deswegen fände ich das ganz gut, wenn das noch mehr Menschen erreichen könnte.
Bist du darin bestärkt, weil dir in deinem Leben schon häufiger Leute gesagt haben, es ist gut, dass du das gesagt hast, es ist gut, dass du das vorgelebt hast, es ist gut, wie du bist?
Das ist eine unglaublich gute Frage. Bestimmt. So ein positiver Satz bestärkt ja jeden irgendwie. Also es ist nicht so, dass ich mir den jemals so bewusst wie gerade vor Augen gerufen hätte. Aber bestimmt bestärkt das positiv. Ich würde wahrscheinlich lügen, wenn ich sagen würde, das interessiert mich nicht.
Sodass du möglicherweise anderen Leuten, nicht nur Frauen, sondern anderen Leuten Mut machen kannst, auch also wir haben jetzt über dein sehr frühes Muttersein gar nicht gesprochen. Kann man sich aber vielleicht so ein bisschen auch vorstellen, das ist jetzt noch so ein bisschen auf der Aufnahme, glaube ich, drauf. Ist auch lustig, ne? Peter Wagen, Martinshorn.
Ist verrückt, ne? Wie soll ich das sagen? Das klang gerade so nach Life-Coaching. Da sehe ich mich so gar nicht eigentlich. Ich möchte niemandem sagen, wie er sein Leben besser leben kann oder wie man es anders betrachten kann oder so. Ich finde, es gibt, das klingt auch super dumm, aber es gibt ein Stück von Goethes Faust, da sagt er, weil du ein Mensch mit Menschen bist. Und das vergessen viele. Wir sind alle Menschen mit Menschen. Und das ist sowas, das lebe ich gerne vor. Ich erkläre gerne, wie meine Geburt war, dass ich da auf den Tisch gekackt habe oder sowas, weil viele Leute solche Themen gar nicht ansprechen und sind dann überrascht, dass das Baby auf einmal sehr weich ist, was da kommt. Und sowas, auch das Miteinander. Es gibt so viele menschliche Dinge, die wir besser verstehen könnten, ob es jetzt Leute sind, die so tun, als wären sie jemand oder lügen, wenn wir uns vor Augen rufen würden, dass wir alle Menschen mit Menschen sind, die handeln wie Menschen. Und das ist was, da sehe ich mich eher, nicht bei
Life-Coaching.
Mehr Mut.
Okay. Gut, dann jetzt der letzte Song, Party mit mir selbst. Ich finde, das ist genau der richtige Titel, der diese Sendung und dieses Gespräch hier beschließen soll. Bruckner und Eli Preis, auch wieder eine Überraschung. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt auf uns zukommt. Und ist der Titel wahrscheinlich das, was worum es dir geht. Party mit mir selbst.
Das, der Text allein, der ist das ist wundervoll. Text, schön. Also es ist so ein Lied, das fühle ich auch einfach. Das bewege ich. Also das bewegt mich. Das treibt mich in jede Richtung, in die ich laufen muss. Das finde ich einfach total schön. Da gibt es keine besondere Geschichte oder so. Das ist einfach, das fühle ich sehr.
Du bist in Berlin und wirst Hollywood-Stars kennenlernen.
Scarlett Johansson und Channing Tatum. Ja?
Ja.
Ich bin richtig schlecht mit Namen.
Das war Miriam ist Fan. Und du darfst ein Bild für ihren Film malen, oder?
Genau, ja, ich habe das schon gemalt. Für den Film To the Moon durfte ich ein Bild malen. Deswegen bin ich hier.
Volane, Maries, es war mir eine große Freude, dich jetzt auch mal so direkt live kennengelernt zu haben. Schön, dass du so spontan warst, um hier vorbeizukommen. Vielen herzlichen Dank.
Ja, ich habe es tatsächlich auch sehr genossen.
Danke sehr.
1, 2, 3.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.